Ja, im Jahr 2010 schoss dieser Mann, vielleicht kennt jemand den, das ist ein Fußballer, André Iniesta, ein Spanier, schoss das Finaltor bei der WM und ganz Spanien feierte ihn. Also er war der Held wirklich und er hatte praktisch alles in seinem Leben 2010 erreicht, wovon ein Junge, ein Mann überhaupt träumen könnte. Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen mit seinem Team. Er war Champions League-Sieger, mehrfacher spanischer Meister. Er hatte Ruhm, er hatte Geld, Anerkennung und alles, was man sich vorstellen konnte. Also, wenn ihr euch vorstellt, er ist auf der Straße gegangen, er hat ein Auto gesehen, irgendein Ferrari, Porsche, und er sagte, will ich haben. Und er hat es mitgenommen, direkt. Er ist an einer Villa vorbeigegangen und hat gesagt, wow, gefällt mir, will ich haben. Und hat es einfach gekauft am gleichen Tag. Das heißt, nichts, was er sich wünschte, ja, verwehrte er sich. Doch kurze Zeit später, nach diesem Sieg, nach diesem Ruhm, nachdem er alles erlangt hat, sagte er in einem Interview, dass er kurz nach dem Sieg in sehr, sehr schwere Depressionen gefallen ist. Und er sagte, ich habe alles gehabt, alles, was man sich je vorstellen könnte, aber innerlich war ich leer. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch, der scheinbar alles sich geben kann, was ein Herz begehrt, was du dir vielleicht und ich mir wünschen könnte, wie kann ein Mensch am Ende sagen, ich fühle mich leer, mir fehlt etwas? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, boah, so erfolgreich bin ich ja gar nicht. Vielleicht hast du nicht alles im Leben erreicht. Vielleicht kämpfst du gerade mit manchen Dingen, wo es echt nicht einfach ist. Du bist enttäuscht von einer Person, vielleicht vom Leben. Du hast irgendeine Prüfung nicht bestanden. Du hast irgendeine Beziehung, die zerbrochen ist, die nicht mehr da ist. Du hast Probleme auf der Arbeit. Und irgendwie, vielleicht sitzt du auch da und sagst, keiner weiß, wie in meinem Herzen es wirklich aussieht, wie leer es dort ist oder was für Dinge sich dort befinden. Das weiß keiner. Aber weißt du, egal ob du erfolgreich bist, ob du nicht erfolgreich bist, was du erreicht hast oder verloren hast, irgendwann fragt sich ein Mensch immer eine Frage. Und diese Frage lautet, reicht das, was ich jetzt habe? Ist das wirklich alles? Gibt es nicht noch mehr? Ich möchte uns diese Frage heute stellen. Wofür lebst du eigentlich? Verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht die Frage, wofür, also was machst du morgen? Oder was für einen Beruf du hast? Oder was hast du erreicht? Sondern die Frage ist, wofür stehst du morgens auf? Ich weiß, wir haben sehr viele Fragen, die wir sehr schnell beantworten könnten. Wenn einer fragt, was machst du in einem Jahr urlaubtechnisch, da weiß fast jeder und sagt, ja, ich bin da, ich habe schon gebucht, ich bin da und da. Also sehr viele Fragen könnten wir sehr einfach beantworten. Aber diese Frage, wofür lebst du, wofür stehst du morgens auf, die stellen wir uns einfach zu selten und wir haben echt Schwierigkeiten, sie zu beantworten. Dabei vergeht unser Leben. Unser Leben läuft ja, Stunde für Stunde vergeht sie. Wir stehen morgens auf, putzen die Zähne, gehen zur Arbeit, frühstücken vielleicht davor, arbeiten, dann kommen wir zurück, dann wird Rasen gemäht, dann Wäsche angestellt, vielleicht gebügelt, nochmal gegessen, kurz eine Serie angeschaut, ja und schon ist wieder der nächste Morgen da. Und so vergeht unser Leben, Stunde für Stunde. Wisst ihr noch, als wir Kinder waren, da haben wir gesagt, boah, wenn ich in die Schule komme, dann wird's toll. Und in der Schule haben wir gesagt, boah, wenn ich aus der Schule rausgehe, dann beginnt mein Leben. Dann haben wir gesagt, boah, wenn ich meinen Führerschein habe, dann geht's richtig los, ich bin also richtig unabhängig. Dann sehen wir jemanden und sagen, wow, wenn ich die Frau heirate oder den Mann, boah, dann. Boah, wenn wir Kinder haben, dann. Wenn wir dieses Haus kaufen und uns bauen, wow, dann. Boah, wenn ich Rentner bin, dann. Merkt ihr, es ist immer dieses dann. Wenn dann geht's richtig los. Wir warten immer auf irgendein Kapitel. Boah, wenn ich das habe, ja, dann bin ich angekommen. Und dann geht's irgendwie weiter. Aber die Zeit vergeht. Wir jagen immer diesem dann hinterher und die Zeit vergeht. Ich habe noch nie einen älteren Mann oder Frau gehört, die sagten, boah, mein Leben war so lange. Vielmehr sagen die Älteren, boah, es ist so schnell vergangen. Ich schaue zurück und ich bin schon 90, 80, es ist so schnell gewesen. Die Zeit vergeht. Warum? Weil die Zeit das Einzige ist, was niemals zurückkommt. Das kannst du dir nie zurückgewinnen. Du kannst deine Gesundheit irgendwie wieder zurückbekommen. Also Sport machen, das, dies und dann kommst du wieder zurück. Du kannst deinen Job zurückgewinnen. Du kannst sogar eine kaputte Beziehung zurückbekommen. Aber die Zeit kriegen wir nicht zurück. Vielleicht bist du sehr jung und denkst heute, boah, ich habe noch so viel Zeit, was erzählst du da? Aber vielleicht sitzt du hier und sagst auch, boah, für vieles ist es inzwischen zu spät. Die Bibel hält uns vor Augen, dass niemand weiß, wie viele Tage er hat. Niemand weiß, wie lange er noch leben kann. Und gerade deshalb ist die Frage, macht dein Leben überhaupt Sinn, so wie du heute lebst, ist sehr, sehr wichtig. Stell diese Frage heute dir, ganz ehrlich. Lauf heute der Frage nicht weg. Stell sie dir, ganz klar und deutlich. Ein japanischer Unternehmer sagte einmal, das Einzige, was nicht wiederverwertet werden kann, ist verschwendete Zeit. Und er hatte recht gehabt. Aber vielleicht geht es dir gar nicht zuerst um verschwendete Zeit. Vielleicht geht es dir um heute etwas anderes, um etwas Ernsteres. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass ein Mensch alles hat, also eine Familie, einen guten Beruf, bekommt sehr viel Geld, er ist sehr erfolgreich, er ist gesund. Kann es sein, dass er alles hat und trotzdem sein Leben verschwendet dabei? Ich glaube, genau diese Frage sollten wir uns heute stellen. Nicht wie erfolgreich du bist, nicht wie viel verdienst du und wie viel du erreicht hast, sondern verschwendest du vielleicht trotzdem deine Zeit gerade? Und wisst ihr, diese Frage, wir sind nicht die Ersten, die wir uns das stellen. Es gab mal einen König, das ist der König Salomo gewesen. Er hatte ziemlich alles, was der Mensch hatte, und er stellte sich so ähnliche Fragen. Stellt euch einen erfolgreichen Menschen, so den erfolgreichsten, den ihr kennt. Vielleicht ihn, vielleicht einen Milliardär einfach, einen Staatspräsidenten, einen Sportler. Und jetzt stellt ihr das alles in einer Person. Das war Salomo. Er war König und er war nicht König über irgendein Dörfchen, sondern über das erfolgreichste und das beste Israel seiner Zeit. Menschen kamen aus der ganzen Welt, um einfach die Weisheit von diesem König zu hören. Er besaß unvorstellbaren Reichtum. Und die Bibel sagt, er hat Paläste gehabt, er hat Weinberge, Gärten, Gold, Silber, Schätze gehabt. Alles so viel, wie man sich das nur vorstellen kann. Er hatte Einfluss gehabt, er hat Macht, Ansehen, Möglichkeiten gehabt. Und was er sich wollte, das hat er sich einfach geleistet. Was er anpackte, das setzte er einfach um. Wenn überhaupt jemand Recht hat zu sagen, ich habe das Leben gelebt, dann ist er das, weil er alles erreicht hat. Und genau deshalb überrascht mich, was am Ende seines Lebens für ein Buch er schreibt. Man erwartet nach so einem Erfolg des Lebens, dass er ein Buch rausbringt mit so einem Titel wie so nach dem Motto Drei Gesetze des Gewinners. Ja, so Motivation oder 10 Schritte zum Reichtum. Und dann gehst du Kapitel für Kapitel und am Ende sagst du so, jetzt ist er soweit, jetzt starte ich durch. Oder er macht so einen Philosophiekurs und nennt den Denke an Erfolg, dann wirst du erfolgreich und reich sein. Aber so ein Buch schreibt er gar nicht. Und das ist ja das Erstaunliche. Er stellt in diesem Buch so ähnliche Fragen wie, was bleibt am Ende wirklich übrig? Und gleich zu Beginn stößen wir auf so einen Satz in diesem Buch. Dort heißt es in Prediger 1, Vers 2, Nichtigkeiten der Nichtigkeiten oder wie es hier heißt, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, also so nennt er sich. Es ist alles ganz eitel. Als ich zum ersten Mal das gelesen habe, dachte ich mir, was ist mit diesem Mann passiert? Warum dieser Satz? Er hat doch Spaß und Lust am Leben anscheinend, er hat doch alles gehabt. Ist Salomo am Ende seines Lebens einfach enttäuscht geworden? Ist er verbittert geworden und schreibt, alles ist eitel, nichts bringt irgendwas? Aber je länger ich das Buch so angeschaut habe, habe ich bemerkt, es liegt gar nicht daran, dass er enttäuscht ist vom Leben. Es liegt nicht daran, dass er verbittert ist. Es liegt ab und zu daran, dass wir eine falsche vielleicht oder eine Übersetzung haben, die nicht ganz so uns verständlich ist. Schaut euch dieses Wort an, es ist alles ganz eitel. Vielleicht hast du eine Bibel und dort wird das mit sinnlos übersetzt oder Nichtigkeit oder Eitelkeit. Aber keiner von diesen Worten trifft so ganz genau hin. Im Hebräischen steht hier ein einziges Wort, das heißt Hefel. Also ich kann kein Hebräisch, aber so heißt das, Hefel. Und wörtlich übersetzt heißt dieses Wort Hauch, Nebel, Dunst oder Atem. Es kommt in der Bibel 73 Mal vor, dieses Wort, aber allein in diesem Buch, was Salomo schreibt, kommt es 38 Mal vor, also mehr als die Hälfte. Stellt euch einen kalten Morgen vor, ja, wenn ihr rausgeht, es ist so richtig kalt und ihr macht, und dann kommt dieser Dampf so richtig, man möchte ihn fast schon packen und schon verschwindet er. Oder ihr geht morgens auf eine Wiese und da steht der Nebel so richtig, so wie eine dichte Wand. Und dann kommt die Sonne raus und alles verschwindet. Und das bedeutet dieses Wort Hefel. Es bewertet nicht, dass das Leben oder etwas schlecht ist oder gut ist, sondern Hefel sagt nur, dass etwas flüchtig ist. Es ist da und schon ist es weg. Und Salomo sagt genau so über unser Leben. Vieles kann schön sein, vieles kann wichtig sein, nicht unbedingt böse, aber es ist nicht festzuhalten. Wir schaffen das nicht festzuhalten. Er gleitet einfach durch die Finger. Gerade dann, wenn man es packen möchte, ist es da. Übrigens, der jüngste Sohn, oder was heißt der jüngste, der zweite Sohn von Adam und Eva, Abel, sein Name ist übersetzt Hefel. Er ist kurz da gewesen und schon war er weg. So vergänglich, so flüchtig. Es ist interessant. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du hast lange auf etwas hingearbeitet, irgendeine Ausbildung, Beförderung, Beziehung, ein Haus. Endlich hast du es erreicht und du bist erstmal ganz glücklich. Und das ist auch gut so, das zu genießen, Glück zu haben. Aber einige Monate oder Momente sogar später, plötzlich ist es irgendwie normal geworden. Das bedeutet nicht, dass das Schlechte, sagt Salomo, es bedeutet nur, dass unser Herz nach etwas wünscht, was größer ist. Was größer ist als das, was du erreicht hast. Immer gibt es dieses nächste Ziel. Und wir glauben, wenn wir das bekommen, wenn dann da ist, dann bin ich glücklich. Doch kaum haben wir es erreicht, schon ist es normal und irgendwie erfüllt uns nicht. Vielleicht sogar ist das sehr schön. Aber nach einiger Zeit ist das ganz normal. Warum ist das so? Salomo sagt, weil unser Herz ständig nach etwas sucht, was dauerhaft ist, was dauerhaft uns glücklich macht. Doch alles, was die Welt uns gibt, ist das was Materielles oder ist das eine Person, kann uns nicht erfüllen und ist vergänglich. Das ist Hefel, sagt Salomo. Salomo sagt nicht, dass deine Arbeit schlecht ist. Er sagt nicht, dass deine Familie schlecht ist. Er sagt nicht, dass dein Besitz, dein Geld, deine Freude schlecht ist. Das sagt er hier gar nicht. Er macht das nicht schlecht. Er sagt sogar später, dass das alles Geschenke Gottes sind. Also er sagt, freu dich darüber. Aber sie sind nicht dafür geschaffen, die Grundlage unseres Lebens zu sein. Wenn wir aus ihnen den Sinn unseres Lebens machen, dann jagen wir dem Nebel hinterher. Das sagt Salomo. Deshalb stellt Salomo direkt die nächste Frage. Eigentlich ist das der Leitfaden des ganzen Buches. Das ist Vers 3. Er sagt dort, was bleibt den Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, natürlich bleibt was übrig. Salomo, was sagst du da? Arbeit, natürlich bleibt was. Also natürlich ist das nützlich. Familie, natürlich ist das nützlich. Aber schaut euch an, er sagt nicht, ob es nützlich ist. Er sagt, was bleibt am Ende übrig? Das ist was anderes. Und hier verwendet er wieder ein sehr interessantes Wort. In Hebräisch heißt dieses Wort Jutron. Und es beschreibt, es kommt aus dem kaufmännischen Bereich, kommt in der Bibel 10 Mal vor und nur in diesem Buch vor. Und es beschreibt nicht Umsatz, nicht Erfolg, sondern den Gewinn. Ich möchte euch das anders erklären. Stellt euch vor, heute kommt jemand hier in die Gemeinde und der sagt, Leute, ich habe eine Firma, die macht im Jahr 100 Millionen Umsatz. Wer möchte die Firma haben? Hand hoch. Ich schenke es dir. Ich glaube, sehr viele würden sagen, wie viel? 100 Millionen? Beide Hände. Ja, ich will's haben. Dann sagt er dir, alles klar, ich schenke es dir, aber ich möchte dir kurz noch was sagen. Von diesen 100 Millionen musst du einmal die Miete zahlen, Material zahlen, Versicherungen zahlen, Löhne, Steuern zahlen und am Ende des Jahres hast du als Besitzer dieser Firma 0 Euro. Wer möchte jetzt die Firma haben? Keiner würde die Hand heben, jeder würde sagen, das ist so dumm, das ganze Jahr arbeiten und am Ende mit 0 Euro zu sitzen, behalte die Firma, ich will sie nicht. Aber genau das sagt Salomo. Er sagt, was hat das Leben für einen Gewinn? Das heißt, du arbeitest dein Leben lang, aber was hast du am Ende? Das fragt er. Nicht wie beschäftigt warst du, nicht wie erfolgreich warst du, sondern was bleibt am Ende übrig? Und hier gehören diese beiden Schlüsselwörter zusammen, Hefel und Jitron. Weil alles Hefel ist, wie ein Hauch und alles vergeht und nichts unter der Sonne Gewinn hat, Jitron, Bestand hat. Und das ist eine Diagnose, die er macht. Wie ein Arzt, der kommt und sagt, dein Leben ist vergänglich und dein Leben hat keinen Gewinn am Ende. Ehrlich gesagt ist diese Frage echt schwierig. Sie macht sogar richtig einem Angst. Was hat das Leben für einen Gewinn? Denn wenn wir einen Moment einfach still werden in unserem Leben und unser Leben anschauen, merken viele von uns, wir haben unser Herz an Dinge gehängt, die irgendwann vergehen werden. Unser ganzes Glück haben wir an Dinge gehängt, die vergehen werden. Manche merken das erst, wenn vielleicht eine Krankheit kommt, wenn plötzlich der Arzt rauskommt und eine harte Diagnose dir sagt, dann wird's richtig hart. Manche hängen ihr Glück an Menschen, die sagen, boah, wenn ich diese Person habe, dann bin ich der glücklichste Mensch. Wenn ich diese Arbeit bekomme, diese Berufsstelle, dann bin ich der glücklichste. Und deswegen gehen sehr viele an die Brücke und springen, weil sie das nicht bekommen, weil sie ihr ganzes Glück an diese eine Sache gehängt haben. Und jetzt stehen die da und sagen, was hat es denn für einen Sinn überhaupt noch zu leben? Und da schüttelt Salomo dich gerade hin. Er schüttelt dich hin und sagt, genau, frag dich, was hat dein Leben für einen Sinn überhaupt? Ich glaube, genau deshalb empfinden sehr viele Menschen dieses Buch als sehr bedrückend, sehr, sehr hart, weil es wirklich genau ins Herz trifft. Es redet nicht durch die Blume, sondern es sticht richtig da, wo es weh tut, weil es dich erreichen möchte. Es nimmt dir jede Möglichkeit, dir etwas vorzumachen. Es fragt nicht, wie erfolgreich du aussiehst. Es fragt, ob unser Leben wirklich Bestand hat. Und bevor wir jetzt vorschnell antworten, nimmt Salomo uns auf einen Spaziergang. Er sagt, warte, bevor du antwortest, warte. Gehen wir durch die Welt. Er zeigt dir Natur, er zeigt Lauf der Geschichte und schließlich zeigt er unser Herz und uns etwas deutlich zu machen. Warum nennt er alles Hefel? Salomo beantwortet diese Frage nicht philosophisch, sondern er geht einfach durch die Welt. Er schaut sich die Welt an, beobachtet das Leben und was, wie es tatsächlich ist. Und das Erste, was er nennt, ist Prediger 1, Vers 4. Er sagt, eine Generation geht und eine Generation kommt. Die Erde aber bleibt ewig. Was für ein ernüchternder Satz. Er sagt, Menschen kommen und gehen. Kennt jemand Clemens August? Oh, sehr wenige. Wie kommt das? Clemens August, katholischer Bischof in Münster gewesen, 1933 bis zu seinem Tod war er Bischof in Münster. Bekannt wurde er, dass er gegen das Hitler-Regime kämpfte. Das war ein Mann, der wirklich es aufgenommen hat. Er kämpfte gegen das Regime und besonders dagegen, dass der Staat kranke und behinderte Menschen und Kinder töten wollten. Und er wurde genannt Löwe von Münster, ein bekannter Mann. Warum kennt ihn keiner? Doch, ne? So manche kennen ihn, ja, so zwei, drei hinten. Aber warum kennt ihn keiner von uns so wirklich? Ja, ganz einfach. Generation kommen, Generation gehen. Und weißt du was, das hört sich sehr hart an, aber das wird mit uns genauso sein. Nach 100 Jahren wird keiner kennen, wer du oder ich bin. Das ist so. Wer kennt seinen Ur-Ur-Großvater, so den Namen von ihm? Okay, eine Person, sehr gut, zwei. Warum heben nicht alle die Hände hoch? War er so unwichtig? Nein. Weißt du, was für Sorgen ihn gequält haben? Warum er nachts vielleicht nicht geschlafen hat? Wie schwierig es für ihn war manchmal. Warum kennen wir das nicht? War er unwichtig? Nein, weil Generationen kommen und Generationen gehen. Wir leben ja oft anders. Wir leben ja so, als ob die Welt sich um uns dreht. Aber Salomo sagt, nee, das ist nicht wahr. Die Welt dreht sich nicht um uns. Wir kommen und wir gehen. Weißt du, vor uns hat sich die Welt gedreht und nach uns wird sich die Welt genauso drehen. Sehr ernüchternd, aber Salomo sagt, so ist das. Dann geht er weiter, schaut sich die Natur an und sagt in Vers 5, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Warum beschreibt Paulus das so? Weil er zeigen möchte, die ganze Schöpfung ist unterwegs, alles dreht sich, alles läuft, aber er sagt, irgendwie kommt nichts wirklich an. Es ist immer am Laufen, es wiederholt sich jedes Mal. Wir stehen morgens auf, wie war das? Putzen die Zähne, hören uns vielleicht an, machen unser Butterbrot, unser Kaffee, fahren zur Arbeit, machen unsere Arbeit. Dann kommen wir nach Hause, dann wird der Rasen gemäht, dann wird die Serie geguckt, dann legen wir uns schlafen und dann ist wieder der Morgen und der nächste Morgen und der nächste Morgen und dann wieder der Montag. Hört sich das nicht nach sehr, sehr wiederholend an? Ja, und so ist das. So ist das Leben. Vielleicht sagt jemand, boah, das ist jetzt echt trostlos. Also wenn ich das betrachte, puh, ja, ich mache nur Wiederholungen. Genau so soll es sich übrigens auch anfühlen. Nicht, weil Gott so deprimiert uns und uns fertig machen möchte, sondern Salomo möchte uns dazu bringen, uns eine Frage zu stellen. Kann das wirklich alles sein? Ist das wirklich alles? Denn solange wir glauben, dass unser Leben endgültig erfüllt ist von einem schönen Auto, schönem Haus, einer schönen Person, dann suchen wir nicht nach Gott, weil wir denken, wir haben ja alles erreicht. Deshalb geht Salomo noch einen Schritt weiter und er schreibt in Vers 8 und sagt, alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worte ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört sich nicht genug. Ich glaube, das ist einer der aktuellsten Verse für unser Leben heute überhaupt. Wir leben in einer Zeit, in der wir so viel Möglichkeit haben, wie davor noch kein Mensch hatte. Wir können uns in ein Flugzeug setzen, in ein paar Stunden auf der anderen Seite der Welt sein. Wir tragen bei uns einen kleinen Computer, was wir Handy nennen, wo die ganze Weisheit, oder was heißt Weisheit, alles, was der Mensch überhaupt erkannt hat, wir tragen es mit. Wir können das einfach abrufen. Jede mögliche Geschichte oder Wissen haben wir da drin. Wir haben eine Unterhaltung, wir machen unser Computer an, wir gucken irgendwas, was wir wollen. Wir haben alles, aber irgendwie scheint es so, als ob wir immer noch was wollen. Wir haben alles. Die Generation davor hat nie sowas gehabt. Wir haben doch jetzt alles und doch wünscht unser Herz immer nach mehr. Wisst ihr noch, oder vielleicht hat das jemand gehabt, er spart jahrelang für ein Auto. Endlich hat er dieses Auto, er setzt sich hin, er riecht das Leder und den Lack und denkt, wow, endlich, das ist das Auto meines Lebens. Aber einen Monat später ist das nur ein Auto, was dich von A nach B bringt. Mehr ist das nicht. Warum? Hat sich das Auto verändert? Nein, das Auto hat sich nicht verändert. Unser Herz hat sich an das Neue gewöhnt und sucht schon das Nächste, wo es noch glücklicher wird. Das Auge wird des Sehens nicht satt, sagt Salomo. Es gibt immer noch etwas, was wir mehr wollen. Der nächste Film, die nächste Reise, das nächste Erlebnis, noch mehr. Und genau deshalb nennt Salomo alles Hefe, alles flüchtig. Nicht, weil diese Dinge böse sind, sondern weil sie unser Herz nicht erfüllen können. Wir machen aus guten Gaben Gottes den Sinn unseres Lebens und da haben wir ein Problem. Und genau deshalb zerbrechen wir auch dran. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal schrieb einmal und sagte, das Herz eines Menschen oder im Herzen eines Menschen existiert eine Leere, die nur Gott erfüllen kann. Ich glaube, genau das sagt der Prediger. Er sagt, unser Herz ist riesig, es ist wie ein schwarzes Loch. Wir versuchen, da Dinge reinzuschmeißen, gute Dinge reinzuschmeißen, aber es wird nicht voll. Es ist immer noch, er saugt alles ein und will noch mehr haben. Unser Herz ist das Größte, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Deshalb endet dieser Abschnitt mit einer ernüchternden Feststellung und Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Er sagt das sehr, sehr oft. Und jetzt müssen wir eigentlich aufstehen und sagen, warte mal, was heißt, es gibt nichts Neues? Es gibt neue Errungenschaften, neue Medikamente, neue Geräte, Erfindungen, Fortschritte. Da hast du es. Klar gibt es was Neues. Aber Paulus meint das gar nicht. Er meint nicht die Dinge. Er meint nicht die Erfindungen. Seit 1000 Jahren hat sich das menschliche Herz nicht verändert. Das Herz ist genauso geblieben. Damals suchte der Mensch nach Besitz und heute auch. Damals suchte er nach Anerkennung, heute auch. Damals nach Vergnügen und heute auch. Die Kulissen verändern sich, das Herz bleibt immer dasselbe. Und genau deshalb ist der Prediger kein veraltetes Buch. Es ist erschreckend aktuell, weil es dich genau da trifft, wo du bist. Und bevor Gott dir zeigt, wo das Leben ist, möchte er, dass du erkennst, dass das Leben wirklich sehr flüchtig ist und keinen Gewinn hat. Und bis hier könnte man, wenn man das Buch Prediger liest, wirklich zu einem Pessimisten werden und sagen, puh, das ist ganz schön hart. Also das Leben ist schwarz-weiß, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und vielleicht denken auch das sehr viele, dass es sehr deprimierend ist. Warum sollte Gott so ein erschreckendes Buch überhaupt hier reinstellen? Das ist eine berechtigte Frage. Denn wenn wir Prediger nur bis hier lesen, könnten wir wirklich zu schwarzsehend werden. Alles, was ich tue, hat überhaupt keinen Sinn anscheinend. Aber genau das ist nicht die Botschaft des Buches. Prediger will uns nicht die Freude am Leben nehmen, sondern Prediger will uns die Illusion nehmen, dass irgendwas in deinem Leben, was du besitzt, dich erfüllen könnte oder dich glücklich machen könnte. Salomo stellt keine Diagnose, um uns zu zerstören, sondern eine Diagnose, damit du Hoffnung hast, damit du endlich verstehst, worum es geht. Und genau deshalb erleben sehr viele Menschen etwas Merkwürdiges. Solange unser Leben funktioniert, solange unsere Pläne aufgehen, stellen sich die Menschen diese Frage nicht, wofür lebe ich? Warum auch? Sie meinen, ich habe doch alles im Griff. Ich funktioniere, ich bin wie so eine Maschine, es läuft, ich bin doch glücklich. Aber genau das ist das Problem, du bist keine Maschine. Unser Leben ist zerbrechlich und irgendwann kommt die schwere Diagnose, irgendwann kommt der Verlust, irgendein Bruch, irgendwann merken wir, ich habe gar nichts mehr unter Kontrolle, ich kann gar nichts machen. Es ist so schnell gewesen. Oft sind das gerade diese Momente, wo Menschen sich die Frage stellen, gibt es eigentlich mehr im Leben? Gibt es jemanden, der in diesem Bruch mich überhaupt tragen kann? Genau deshalb ist es so gefährlich, den Sinn unseres Lebens in vergänglichen Dingen zu suchen. Prediger nimmt uns Stück für Stück jede Hoffnung, ganz knallhart, nicht aus Grausamkeit, sondern übrigens aus Liebe. Er nimmt uns die Illusion, dass seine Schöpfung den Platz des Schöpfers einnehmen kann. Und das ist das Problem. Das Problem ist nämlich gar nicht, dass wir diese Welt genießen. Wir denken ja oft, oh, wir dürfen gar nichts machen. Nein, du darfst das Leben sehr stark genießen. Das Problem ist, dass wir von ihr etwas erwarten, das sie nicht leisten kann. Wir erwarten von dieser Welt, dass sie uns glücklich macht, aber das kann sie nicht leisten. Wir erwarten von Geld, dass es uns Sicherheit gibt. Boah, wenn ich genug Geld habe, dann fühle ich mich sicher. Nein, wir erwarten vom Erfolg Identität. Wir erwarten von Beziehungen Erfüllung. Wie oft habe ich schon gehört, wenn man gesagt hat, wofür lebst du? Und die Eltern haben gesagt, boah, für meine Kinder lebe ich. Sie ist der Sinn meines Lebens. Was ist, wenn die Kinder plötzlich nicht da sind? Was ist mit denen, wenn mit denen etwas passiert? Wo ist dein Sinn dann? Dinge sind vergänglich. Ich glaube, einer der größten Irrtümer unseres Lebens besteht darin, dass wir von guten Gaben Gottes etwas erwarten, was uns nur Gott geben kann. Wenn du heute hier rausgehst und alles vergisst, was ich je gesagt habe, dann möchte ich, dass du einen Satz nicht vergisst. Nur diesen einen Satz, halt ihn bitte fest. Und der Satz heißt, es geht nicht darum, dass wir schlechte Dinge lieben. Es geht darum, dass wir gute Dinge mehr lieben als Gott. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass du schlechte Dinge liebst, wie Betrügen, Lügen, Klauen, irgendwas, keine Ahnung. Nein, Es liegt daran, dass du gute Dinge wie deine Familie, deinen Beruf, Besitz mehr liebst als Gott. Das ist unser Problem. Denn genau das beschreibt die Bibel als das Problem des Menschen. Vielleicht denkt jetzt jemand, aber warum ist das so schlimm? Warum kann ich mein Leben nicht meinen Kindern oder meiner Familie widmen? Das kannst du natürlich, aber sie sind nicht dafür geschaffen. Das musst du verstehen. Sie sind nicht dafür geschaffen. Wenn ich mein ganzes Lebensglück an meine Ehe hänge und sage, dafür lebe ich, und da plötzlich etwas zerbricht, dann ist mein Leben vorbei eigentlich, oder? Dann ist der Sinn vorbei. Alles ist weg. Wenn ich meine ganze Identität oder mein Erfolg sage, so, mein Beruf bringt mir das und ich werde gefeuert, was ist dann? Was passiert mit mir dann? Und genau an diesem Punkt beginnt die Bibel uns etwas zu zeigen, den Grund zu zeigen, warum unser Herz niemals zur Ruhe kommt, warum unser Herz immer noch Dinge sucht. Prediger beschreibt und er sagt diesen Satz, unter der Sonne. Dieser Satz kommt 27 Mal vor und nur in diesem Buch. Es ist erstaunlich, in diesem Buch kommen sehr viele Dinge nur hier vor. Immer wieder sagt Salomo, unter der Sonne, unter der Sonne, unter der Sonne. Er nimmt damit einen bewussten Blickwinkel wahr. Er beschreibt das Leben so, wie es aussieht, wenn ein Mensch nur das sieht, was unter der Sonne ist. So ganz klar. Geburt, Arbeit, Familie, Freude, Krankheit, Alter, Tod, also solche Dinge. Alles, was uns so betrifft, nicht mehr. Wenn das alles wäre, sagt Salomo, dann reicht das nicht. Dann reicht das nicht. Dann wäre wirklich alles Hefel, dein ganzes Leben. Aber genau hier öffnet die Bibel uns ein Fenster und sie sagt, was ist, wenn es etwas gibt, was über der Sonne ist? Was ist, wenn es etwas gibt, was viel, viel höher ist? Vielleicht hast du genau das getan. Vielleicht hast du dein ganzes Leben auf die Dinge Wert gelegt und Glück in Dingen gesucht. Vielleicht hast du vieles ausprobiert. Erfolg, Beziehung, Besitz, Anerkennung, Ergebnisse. Und vielleicht fragst du dich trotzdem heute, warum bleibt mein Herz so unruhig? Ist euch einmal aufgefallen, Kinder fragen nie nach dem Sinn des Lebens. Ich habe noch nie ein kleines Kind gesehen, das sagte, was ist der Sinn des Lebens? Das fragen die gar nicht. Warum? Warum fragen sie das nicht? Weil sie sich geliebt wissen. Weil sie Vertrauen haben, weil sie geborgen sind, weil ein Kind macht sich keine Gedanken darüber, ob ein Leben Sinn macht, sondern er geht mit den Eltern, er liebt die Eltern, er lebt in dieser Beziehung. Später, wenn der Mensch größer wird, je größer er wird, desto mehr sagt er, ich möchte das haben, das soll mir Glück bringen, das wird mir Besitz, Anerkennung, Glück bringen. Und wir suchen immer so nach Dingen. Je älter wir werden, desto mehr stellen wir uns die Frage, ist das alles? Ist das wirklich alles? Was ist denn der Sinn noch des Lebens? Kinder fragen das nie. Die Bibel sagt, unser Herz sucht letztendlich nicht zuerst nach einer Aufgabe, oder nach irgendeinem Besitz, sondern nach dem, für was wir geschaffen wurden. Und jetzt sind wir da angekommen. Um das zu verstehen, müssen wir eigentlich die Bibel so aufschlagen und an die erste Seite des Buches gehen. An die erste Seite, nicht an den Anfang von Salomo, sondern da, wo der Mensch erschaffen wurde. Wenn wir die Bibel aufschlagen, werden wir merken, der Mensch wurde nicht für die Karriere geschaffen, nicht für die Arbeit geschaffen und nicht mal für die Ehe geschaffen. Das hat er später alles, aber nicht dafür wurde er geschaffen. Wir lesen in 1. Mose 1, 26 und der Vers ist sehr, sehr wichtig. Dort sagt Gott, lasst uns, also ich lese das in einer anderen Übersetzung, lasst uns machen Menschen in unserem Bild, nach unserer Ähnlichkeit. Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserer Ähnlichkeit. Ja, was bedeutet das? Hat Gott jetzt zwei Hände, zwei Arme, zwei Augen, zwei Ohren? Nein, das bedeutet das gar nicht. Damit ist das nicht gemeint. Die Bibel meint etwas anderes. Der Mensch wurde geschaffen, um Gott wieder zu spiegeln. Er sollte Gottes Wesen sichtbar machen. Er sollte in einer lebendigen Gemeinschaft mit seinem Schöpfer leben. Das war die Bestimmung des Menschen. Deshalb bestand der Sinn des Lebens am Anfang nicht darin, etwas zu leisten und nicht etwas zu haben, sondern der Sinn bestand darin, mit jemandem zu leben. Und damit meine ich Gott. Der Mensch muss mit Gott leben. Dann hat er den Sinn des Lebens. Mit Gott. Der Sinn des Lebens war nie, etwas zu tun, sondern der Sinn war immer, mit Gott zusammen zu sein. Das verändert alles. Denn die Menschen leben heute oft genau andersrum. Wir definieren uns ja anders. Wenn wir fragen, wer bist du, dann sagen viele, ich bin Arzt oder ich bin Ingenieur, ich bin Rentner, ich weiß ich nicht. Aber das ist es nicht, was uns wirklich ausmacht. Wir beschreiben uns oft durch die Aufgabe, oft durch den Beruf, oft durch ein Hobby oder so, oder durch irgendein Lebensstil. Die Bibel beschreibt den Menschen zuerst anders. Sie beschreibt den entweder der Mensch in der Beziehung mit Gott oder ohne die Beziehung mit Gott. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wisst ihr, Adam und Eva lebten nicht einfach in einem wunderschönen Garten und der Garten war das Wichtigste, das Tollste, sondern das Tollste in diesem Garten war, dass sie mit Gott zusammengelebt haben. Sie waren mit ihm so per Du wie ich mit dir heute. So nah waren sie Gott. Da war keine Angst, da war kein Scham, keine Schuld und keine Trennung. Und genau dafür wurde der Mensch geschaffen. Und jetzt verstehen wir vielleicht plötzlich, warum Prediger unser Herz so treffend beschreibt. Denn wenn der Mensch für Gemeinschaft mit Gott geschaffen wurde, dann kann nichts Geschaffenes Gott ersetzen. Ein Kirchenvater, Augustinus, hat einmal sehr, sehr trefflich beschrieben. Er sagte, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Ich glaube, damit haben wir auf den Kern wirklich oder den Kern getroffen. Unser Herz ist unruhig, es sucht, es hofft, es jagt, es greift. Und doch bleibt es leer. Nicht, weil wir zu wenig besitzen, sondern weil wir den suchen, den wir verloren haben. Und genau hier kommen wir an diesem Sündenfall an. Wenn Menschen das Wort Sünde hören, dann denken die ja oft an Taten wie Lügen, Stehlen, Betrug. Und natürlich gehören diese Dinge dazu. Aber die Bibel geht viel tiefer. Der erste Sündenfall bestand nicht darin, dass Adam und Eva diese Frucht genommen haben. Das war nicht der Sündenfall. Der Sündenfall bestand darin, dass sie sich entschieden haben, davor es zu nehmen. Die Entscheidung war im Herzen schon getroffen. Und der Mensch jagt und geht immer noch genau so. Der Mensch sagt, Gott, hör mal zu, ich weiß besser, was für mich gut ist. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich weiß, wie ich leben soll. Ich möchte mein Leben selber bestimmen und ich brauche dich nicht. Das sagte Adam und Eva. Gott sagt, du darfst nicht Ehe brechen und der Mensch sagt bis heute, hey, es ist mir egal, ich entscheide, mit wem ich ins Bett gehe. Das ist meine Sache. Gott sagt, du darfst nicht lügen und der Mensch sagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich darf sagen, was ich will und was mir gut tut, das sage ich. Gott sagt, ich bin das Leben, ich schenke das Leben und ich bereite das Leben im Mutterleib vor. Und Gott und Mensch sagt, ist mir egal. Wenn ich will, treibe ich ab. Mein Körper gehört mir. Und da sind wir angekommen. Genau das ist Sünde. Nicht zuerst unmoralisches Verhalten, sondern die Entscheidung, selbst der Herr in seinem Leben zu sein und nicht Gott. Selber zu entscheiden, wie ich will und nicht wie Gott. Und seit Jahrtausenden lebt der Mensch genau so. Und das ist die Geschichte des Ungehorsamen und des verlorenen Menschen. Seit Jahrtausenden suchen Menschen ihr Heil und Glück in Glück, in Geld, in Macht, in Besitz, aber finden es nicht. Diese Dinge sind nicht böse, sind nicht immer böse. Aber wir machen aus ihnen das, was sie nicht sein sollten. Und vielleicht kennst du dich gerade hier, erkennst dich irgendwie wieder. Vielleicht war dein Beruf der Sinn des Lebens, vielleicht deine Familie, dass du alles auf einer Münze gesetzt hast. Vielleicht dein Geld, vielleicht dein Ansehen. Vielleicht hast du dein Leben lang so gelebt, du hast es nie gesagt, aber so gelebt, ich brauche Gott nicht. Ich kann das schon selber packen. Du hast es Gott nie gesagt, aber vielleicht hast du es so gelebt. Und die Bibel sagt, das ist die Not des Menschen. Er will selber leben. Er will selber bestimmen. Und das sehen wir schon am Anfang der Bibel. Adam und Eva, wo das passiert ist. Adam läuft nicht zu Gott und sagt, Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Sondern er versteckt sich. Er läuft vor Gott weg. Er sucht Gott nicht. Und dann hören wir den bewegendsten Satz eigentlich der Bibel. Gott geht und sagt, Adam, wo bist du? Nicht, weil Gott Adam nicht finden konnte, sondern weil Gott den Menschen immer sucht, der von ihm weggelaufen ist. Endlich zieht sich, und das Muster zieht sich immer weiter. Der Mensch macht sich nie auf den Weg zu Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber der Mensch macht sich sehr selten oder nie auf den Weg zu Gott, dass er sagt, ich glaube, mir geht's nicht gut, ich glaube, ich muss zu Gott. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Der gute Hirte sucht den Verlorenen. Und schließlich kommt Jesus auf diese Welt und sucht uns. Ich glaube, der betreffendste Satz ist immer noch, den ich gesagt habe, das Problem ist nicht, dass wir schlechte Dinge lieben, sondern das Problem ist, dass wir gute Dinge mehr lieben als Gott. Und darüber lohnt sich heute nachzudenken. Deshalb beschreibt Prediger unser Leben als Hefe, nicht weil Gott uns unglücklich machen möchte, sondern weil wir versuchen, mit Gaben Gottes unglücklich zu machen und nicht mit Gott. Und genau deshalb kommt die Bibel nicht beim Prediger zum Schluss, sondern sie endet da nicht, sondern sie gibt uns Hoffnung in Jesus Christus. Dann wäre alles vorbei. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre alles vorbei. Alles vergänglich, alles vergeblich. Aber mitten in diese Welt kommt Gott persönlich auf die Welt. Jesus kommt, weil wir dem Nebel hinterherjagen. Er könnte sagen, weißt du was, du willst mich nicht? Wenn du dann alleine da liegst, dann heulst und nicht mehr kannst, dann brauchst du mich gar nicht zu rufen. Du wolltest mich nicht. Du wolltest mich in dein Leben nicht haben, dann heul nicht rum. Versuch doch selber klarzukommen. Aber das sagt er nicht. Er kommt auf diese Welt, weil er dich liebt. Und das ist die gute Botschaft der Bibel. Es ist erstaunlich, Gott wartet nicht darauf, bis du alles in Ordnung bringst. So nach dem Motto, so ich glaube, jetzt stimmt alles in meinem Leben, jetzt will ich zu Gott. Er wartet nicht darauf, bis alles gut ist. Er kommt, weil du dich verlaufen hast. Weil du nicht da bist, wo du sein solltest. Weil du gescheitert bist. Gib das doch zu einfach. Dass du einfach gescheitert bist. Und zu diesen Menschen kommt er, die das wirklich verstanden haben. Und nicht zu denen, die sagen, mir geht's gut, ich brauche dich nicht. Jesus kommt nicht auf diese Welt, um Menschen einfach besseren Lebensstil zu geben. Nicht einfach, um zu sagen, so, ich gebe euch 10 Gebote, wenn ihr danach lebt, dann sehen wir uns schon wieder. Nein, er kommt hierhin, auf diese Welt, als Gott kommt er hierhin, wird Mensch und stirbt am Kreuz. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und in Fülle haben. Im Überfluss. Merkt ihr den Unterschied? Er sagt nicht, ich bin gekommen, um dir noch mehr Besitz zu geben, dass du endlich mal glücklich wirst. Ich bin gekommen, um dir endlich mal so deinen Beruf zu geben. Nein, er sagt, ich bin gekommen, damit ich dir das Leben gebe. Damit es im Überfluss sein wird. Und es ist erstaunlich, ich liebe diese Geschichte, wo Jesus Christus diese Frau am Brunnen trifft, die so viel erlebt hat, die versucht hat, ihr Leben mit verschiedenen Dingen zu füllen. Sie hat 5 Männer gehabt und Jesus erkennt das. Und mit jedem Mann versuchte sie, ihr Leben glücklicher zu machen. Vielleicht ist das der Mann, der mir einfach Ruhe gibt, wo ich Geld habe, Familie habe, Haus habe und alles wird gut. Ruhe habe, Besitz habe. Und, oder vielleicht der Mann, oder 5 Männer hat sie schon gehabt. Und Jesus sieht das ganz an und er sagt, du jagst diesen Dingen hinterher, aber sie machen dich anscheinend nicht durstig. Und er sagt in Kapitel Johannes 4, Vers 13 bis 14 diesen Satz, er sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, sie stehen am Brunnen, und er vergleicht diesen Durst nach Dingen mit dem Durst eines einfach wie Wasser. Er sagt, du wirst durstig werden immer wieder, merkst du es? Dann, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich glücklich. Und dann sagt er, aber von dem Wasser, wenn du von dem Wasser trinkst, was ich dir gebe, den wird in Ewigkeit nicht dursten. Er sagt, dann bist du angekommen, dann hast du das erreicht. Wenn du Jesus Christus hast, dann wird dein Herz still werden. Doch wie kann das sein? Wie kann ein Mann einfach versprechen, dass er wirklich uns, ja, unser Herz zur Ruhe bringt? Reicht das nicht einfach, wenn wir ab heute anfangen, einfach für Gott zu leben, so einfach, ich entscheide mich selber und sage, ich lebe mal für Gott? Nein, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht einfach, gut zu leben, sondern du musst endlich einsehen, dass du einfach selber es nicht kannst, sondern dass du Jesus brauchst in deinem Leben. Du musst alles vor ihm bringen, alle deine Sünden, alle deine gescheiterten Dinge, alle leeren Netze bringen und sagen, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Vergib mir das. Ich bin komplett gescheitert. Vielleicht fragst du dich, warum musste Jesus überhaupt sterben? Naja, weil Gott einfach die Schuld nicht so übersehen kann. Aber weil er gleichzeitig unendlich dich liebt, trug er selber das Gericht am Kreuz. Und am Kreuz begegnet Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe. Und Gott öffnet die Arme am Kreuz für die Menschen, die verloren sind, gescheitert sind und sagt, komm nach Hause, komm zu mir. Am Kreuz geschieht etwas Erstaunliches. Jesus Christus hängt da und bezahlt den Preis für dich. Da solltest du hängen. Er schreit, Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Und bezahlt dort für deine Schuld, für dein Gescheitertsein, für dein und mein. Weil du das nicht machen kannst. Die Botschaft lautet, Gott kommt in Jesus Christus zu uns herab, um uns nach Hause zu holen. Nicht um den Finger zu erheben und zu sagen, du lebst falsch, du musst das halten, das halten, das halten, sondern er kommt auf diese Welt, um uns nach Hause zu holen. Und weil er nicht am Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist, deshalb hat unser Leben, oder deswegen ist der letzte Atemzug nicht hier, sondern wenn wir hier sterben, dann wachen wir bei Jesus Christus auf. Das verändert alles. Plötzlich muss mein Beruf nicht mehr Sinn des Lebens sein, sondern ich darf ihn einfach tun, weil Gott mir Gaben gegeben hat. Und ich darf in meinem Beruf Gott die Ehre geben. Plötzlich wird meine Familie nicht der Sinn meines Lebens sein, sondern ich darf sie einfach lieben und ich darf einfach sie als Geschenk Gottes einnehmen. Plötzlich ist der Beruf oder der Wert meines Berufes gibt mir nicht Wert irgendwie, sondern den Wert gibt mir nicht mein Beruf oder irgendwas auf dieser Welt, sondern Jesus Christus gibt mir den Wert. Ich möchte zum Schluss nochmal diese eine Frage stellen. Wofür stehst du morgens auf? Was ist der Sinn deines Lebens? Vielleicht hörst du diese Botschaft heute nicht zum ersten Mal. Vielleicht hast du schon öfters das gehört, aber jetzt denkst du, ja, irgendwann werde ich mich damit beschäftigen, weiß ich nicht, wenn ich alt bin. Vielleicht bist du heute an dem Punkt angekommen, wo du merkst, ich habe mein Leben lang an Dinge gehängt, die irgendwann verlieren werde, die irgendwann vergehen werden. Dann lädt dich Jesus Christus heute ein. Nicht zuerst, wenn du besser geworden bist, nicht wenn du alle Antworten hast, sondern genau so, wie du heute hier bist, so wie du heute hier sitzt. Er lädt dich ein. Und wenn du sagst, ich bin echt nicht würdig, dann bist du endlich da angekommen, weil du es endlich erkannt hast. Nein, das bist du nicht. Du bist endlich angekommen. Und jetzt nur ein Schritt. Und das ist der Schritt, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Gott zwingt niemanden, weil er liebt. Liebe zwingt nie jemanden. Deswegen lädt er ein und sagt einfach, komm. Er lädt dich nicht in eine Religion ein. Er lädt dich nicht in diese Gemeinde ein. Nicht mal das. Er lädt dich zu sich selber ein. Er sagt, komm, glaube an mich, nimm mich an, gib mir deine Sünden. Wir lesen in Matthäus 11, 28, er sagt, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, nicht ihr guten und ihr sauberen, ihr rechten, nein, die mühseligen und beladenen, ich will sie erquicken, ich will für euch da sein. Und deswegen sagt die Bibel auch in Apostelgeschichte 16, 31, Glaube an den Herrn. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Also du und dein Haus heute mal außen vor. Du wirst gerettet werden heute. Das bedeutet Vertrauen. Vertrauen in Jesus Christus. Hör auf, den Sinn zu suchen in Dingen. Kehr um und folge dem, den du niemals verlieren wirst. Du hast nur dieses eine Leben. Und Leben vergeht, Stunde für Stunde. Nur dieses eine Leben. Jage nicht dem Nebel hinterher, sondern lebe für den, den du niemals verlieren kannst. Hör auf! Es gab einen Missionar, Jim Elliot, er hat gesagt, der ist kein Narr, also ein Dummkopf oder so, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er niemals verlieren wird. Ich wünsche dir, dass das die Geschichte deines Lebens wird, dass du endlich das Leben in Fülle lebst und in Fülle es genießt.